wenn jemand krank ist, sollte man nicht gut mit der Person umgehen, aber
Iris Gassel,
auch nicht schlecht.
Das ist dein Wahlplakat. Wenn jemand krank ist, dann sollte man nicht gut mit der Person umgehen.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 15.
Votes. Na, ihr kleinen fetischlosen Taschengeldküken. Iris, ich habe zum ersten Mal für Geld beleidigt.
Du bist hier das fetischlose Taschengeldküken.
Ja, ist was dran. Ich habe auch noch nicht mal das Taschengeld dafür bekommen.
Wer hat's bekommen?
Es wurde gespendet an den Förderverein für krebskranke Kinder e.V. in Köln.
Also du rettest jetzt mit Hass die Welt.
Ja, wobei, es war nicht Hass. Ich hab's nicht. Ich bin ja wirklich ein fetischloses Taschengeldküken. Ich habe nichts gefühlt dabei, außer halt die Suche nach einer guten Beleidigung. Das war ein kreativer Kitzel. Aber ich habe nicht gehasst. Im Gegenteil, wir haben uns gut dabei verstanden. Eine Kati hat sich gemeldet auf Instagram und hat geschrieben, ich gebe dir 3 Euro für eine richtig gute und kreative Beleidigung. Und wenn du es spendest, werden es 23. Und dann sind wir so verblieben, dass sie es gleich selber spenden kann, wenn ich sie beleidige. Und dann habe ich es gemacht. Ich habe ihr geschrieben, du könntest Fotomodel sein für die Bilder auf Zigarettenpackungen. Ja. Darauf kam von ihr dann ein Screenshot von der Spendenquittung.
Ich finde es nicht schlecht, das könnte ein neues Geschäftsmodell sein.
Ich finde auch. Also direkt hier am Anfang für euch alle, wir machen das.
Beleidigen euch.
Ja. Schreibt uns den Spendenzweck und den Betrag und entsprechend fällt die Beleidigung aus. Wir retten die Welt und zerstören dabei euer Ego.
Aber die müssen ja dann auch selber spenden, ne?
Ja, ja. Also, sonst haben wir viel zu tun. Müssen uns Beleidigungen ausdenken und auch noch
zahlen.
Ja, ja.
Das ist ein beschissenes Modell, Matthias. Damit geben wir pleite.
Ich habe ja sogar die Spende verdoppelt, ne?
Ich weiß.
Das mache ich nicht jedes Mal. Das war jetzt eine einmalige Sache. Sonst bin ich bald arm. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Iris. Und das ist sogar die Wahrheit, weil ich dich so selten sehe und höre die Woche. Ich bin geschlaucht. Es ist eine der heftigsten und vollsten Wochen für mich, seit wir rausgegründet haben gerade. Es fühlt sich an, als würden du und ich hier gerade Wahlkampf machen.
Das stimmt, ja. Und es ist noch nicht mal die Arbeit, sondern weil so viel Persönlichkeitsentwicklung dabei ist, weil so viele neue Themen da sind.
Ja. Und ihr müsst da jetzt durch, dass wir euch das erzählen, denn es ist vieles davon auch relevant für das Thema der Folge heute.
Genau. Also zum Beispiel, dass ich 1 Kilo abgenommen habe.
Richtig relevant. Couple of Pounds.
Was ist noch so passiert?
Lass mal versuchen, alles in die richtige Reihenfolge zu bringen, was passiert ist und was passiert sein wird zum Zeitpunkt, wenn die Folge hier online geht.
Ich habe am Dienstag bei Jung & Naiv angerufen und habe mit Martin Sonneborn gesprochen. Und du kamst dann dazu.
Ja.
Und es war...
War ein lustiges, nettes Gespräch.
War irgendwie ganz nett, ne?
Wir hatten nur keine kritischen Fragen an ihn. Nicht wirklich.
Und daraufhin haben wir sogar E-Mails bekommen und so.
Ja, stimmt. Pass auf, wir machen mal heute ein paar Sachen in die Shownotes. Also das Link... Also der Link zu diesem...
Das Link, das kannst du schon so drin lassen. Das Link von Martin Sonneborn bei Jung und Naiv ist in Shownotes.
Danke, Iris. So, das nächste steht mir jetzt, wo wir das hier aufnehmen, noch bevor. Aber es wird dann schon online sein. Und zwar am Donnerstagabend wird es dieses Spitzentreffen, nennt man das so?
Ja, das sind ja 7 Leute. Jetzt ist es kein Triell mehr, sondern wie nennt man das dann?
Das Aufeinandertreffen der Spitzenkandidaten. Ach so, wenn es statt ein Triell 3, wenn es 7 sind. Septimiell.
Das Septimiell.
Genau, am 23. Ja, um mal mit Daten zu arbeiten. Das müssen wir zusammen uns angucken, Iris. Ich zumindest muss es gesehen haben. Denn morgen früh, also am 24., gleich morgens um 7:30, ruft der Deutschlandfunk mich dann dazu an. Und ich soll als PR-Berater was dazu sagen.
Das ist übrigens, damit ihr mal wisst, wie wir so zusammenarbeiten. Es funktioniert wirklich meistens so, dass Matthias sich die Dinge anschaut, ich mir auch die Dinge anschaue und ich dann der PR-Berater von Matthias bin.
Damit ich dann den PR-Berater spielen kann, genau. Ja. So, das ist das Nächste. Dann, am Samstag werden wir wieder bei Jung und Naiv sein, also am Abend vor der Wahl.
Da werden wir wirklich bei Jung und Naiv sein, nicht
Ort.
Als Anrufer.
Genau, am 25. um...
Um 20:15 Uhr.
Nee, 20 Uhr, Iris. Das ist nicht Primetime-TV. Das ist
der Blockbuster Thilo Jung in der Rolle seines Lebens. Der Filmfilm am Samstag.
Nee. Mein Jorund Naiv.
Powered by Propaganda.
We love to disinform you.
Aber folgendes sind keine Desinformationen. Samstag, 25.09. am Abend vor der Bundestagswahl um 20 Uhr live. Und hinterher gibt es dann auch noch einen Link, den packen wir auch in die Shownotes. Und dann kann man sich das anschauen, wie wir das Ende des schrecklichsten Wahlkampfs aller Zeiten feiern.
Und Wolfgang M. Schmidt ist auch dabei.
Den verlinken wir auch in den Shownotes. Wer Lust hat auf richtig schlaue, niveauvolle Filmanalysen und Politikanalysen, findet Wolfgang M. Schmidt auf YouTube.
Oder wer sich einfach nur grandiose Anzüge anschauen möchte.
Schöne Zweireiher, stilvoll, immer getragen. Er hat sie immer an, außer wenn er Til Schweiger-Filme zerreißt. Ja. Dann zieht er sich Til Schweiger-Pullis an, was ich sehr gut finde. Also das ist auch eine Empfehlung.
Bist du eigentlich nervös vor Jung und Naiv?
So ein bisschen schon. Wäre gelogen zu sagen, nö, ich bin da locker. Ja, du?
Ich habe mit Thilo genauer unter die Lupe genommen.
Ja.
Na, nochmal. Ich kenne den ja auch schon, also persönlich nicht, sondern halt seine ganzen Videos schon ganz lange. Mhm. Haben wir ja immer geguckt. Mhm. Jetzt habe ich nochmal so ein bisschen geguckt. Ist der ein Shitmover?
Das nicht wirklich.
Nein, nicht so wirklich.
Ja.
Kommt immer drauf an, wen er da sitzen hat. Aber der ist schon ein Powermover, der Herr Jung. Das merkt man schon an seinem Verhalten.
Hast du einen Power-Move bei ihm zum Beispiel mal beobachtet und rausgepickt, den wir jetzt hier mal noch erzählen können, anknüpfend an die letzte Folge auch?
Also zum Beispiel war gerade Martin Sonneborn mit einem Anrufer beschäftigt und hat dem eine Antwort gegeben. Und Thilo ist einfach aufs Klo gegangen und hat Martin Sonneborn mit dem Anrufer allein gelassen. Ich finde das schon gut, lustig.
Ja.
Aber es hat auch einen kleinen Power-Move, weil man den Gast so ein bisschen verunsichert zurücklässt, so nach dem Motto, aha, jetzt kann ich hier auch noch aufs Klo gehen.
Stell dir das mal wieder 20.15 Uhr Primetime-Talkshow vor, dass Markus Lanz das macht oder Herr Plasberg oder so. Hart, aber fair, und jetzt muss ich mal hart aufs Klo. Ihr redet weiter, bis gleich.
Was ich auch interessant fand, Martin Sonneborn hat so zwei Dinge von sich preisgegeben. Einerseits hat er so ein bisschen über Nico Semsrott gesprochen, warum die sich getrennt haben.
Und er hat dabei, es stimmt, er hat da auch deutlich gemacht, währenddessen und hinterher, dass er eigentlich darüber gar nicht reden wollte.
Ja, und da kann man Thilo ganz gut beobachten, wie er das macht.
So, jetzt könnt ihr verstehen, warum wir nervös sind. Es könnte sein, dass wir am Samstag ein paar Dinge von uns preisgeben, die wir gar nicht sagen wollten.
So sieht's aus.
Nur Thilo hört eben auch unseren Podcast und er wird das jetzt als Herausforderung auch verstanden haben, dass wir das gesagt haben. Der wird richtig sich Mühe geben.
Der wird
das
erst danach hören.
Und dann wird er sich ärgern, dass er es nicht versucht hat. Also das ist das. Da feiern wir das Ende dieses furchtbaren Wahlkampfes, über den wir jetzt auch in der Folge reden werden. Letzte Ankündigung noch, die dann auch nach dieser Folge sein wird, nämlich am Sonntag, den Wahlsonntag, 26. Da werde ich abends in Schwerin sein. Da bin ich eingeladen zu einer Veranstaltung von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die wollen mich auch als PR-Berater zum Thema Wahl und wie sich die Politik verändert hat durch Corona und was in den letzten Jahren überhaupt so aus meiner Sicht anders geworden ist. Aber sie werden es eben auch filmen und ich habe noch nicht rausgefunden, ich check das nicht so ganz, ob das irgendwo, weiß ich nicht, regional oder lokal auch ausgestrahlt wird. Falls ja, kommt auch dazu natürlich dann ein Link.
Es ist schon wieder faszinierend, Matthias. Du bist irgendwo eingeladen.
Ja.
Du sollst auf eine Bühne.
Ja.
Dort sollst du sprechen.
Ja.
Und du hast schon wieder keinen Plan, was und wo und wie.
Ah, ich weiß, Neue Osnabrücker Zeitung, das muss doch reichen, oder? Und die Namen der Leute, mit denen ich zu tun habe, das weiß ich auch.
Und hast du überhaupt eine Ahnung, über welche Politiker du sprechen sollst?
Die werden mich schon fragen.
Und du hast ja gar keine Ahnung.
Nö. Ich habe auch gefragt, wie die auf mich gekommen sind. Ja, durch diese PR-Berater-Videos.
Ja, wahrscheinlich hat jemand gedacht, oh gut, der hat krasse Interviews geführt.
Ich habe das ja wirklich aus der Generation meiner Mutter. Meine Mutter hat Freundinnen, von denen sie mir berichtet hat, dass sie hat denen diese Videos gezeigt. Und dann haben die reagiert mit, also gut finde ich das nicht. Das hält man ja für echt.
Wer weiß, vielleicht war der Chef von der Osnabrücker Zeitung über 60 und hat sich gedacht, ah, der Ringer, der hat schon alle gesehen.
Mein
den Spahn, den Laschet, den laden wir ein, der kennt die Leute.
Iris, nach dieser Woche fühle ich mich selber, als wäre ich über 60. Es ist viel, ich freue mich, wenn es danach ein bisschen ruhiger wird.
Willst du das wirklich öffentlich im Podcast erzählen?
Vielleicht besser nicht, ne?
Dann werden wieder alle sagen, oh nee, der Ringer, der ist schon ganz verbraucht.
Ja, ausgebrannt. Den laden wir nicht mehr ein. Ja. Ey, den laden wir nicht mehr ein, ist gerade, glaube ich, der Lieblingssatz in ganz vielen Redaktionen in Deutschland nach diesem Wahlkampf. Den laden wir nicht mehr ein, wenn
auch
das vorbei ist. Und es bezieht sich wahrscheinlich auf alle. Den laden wir nicht mehr ein und die laden wir nicht mehr ein.
Dann sind wir auch schon beim Thema.
Das Thema.
Votes. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe zu einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Ich würde gerne jetzt mit einer Sprachnachricht anfangen und ich erkläre dir gleich, warum.
Bin gespannt.
Hallo, ich habe einen Gedanken zum Thema Wissen ist Macht. Und zwar würde ich auch sagen, dass das ein bisschen was mit so Storytelling, also so Erzählungen zu tun hat. Aber ich glaube, dazu gehört auch, dass man irgendwie sein Publikum kennt und dass man Wissen über das Publikum hat. Und so habe ich Wissen ist Macht eigentlich auch jetzt häufiger verstanden, dass Wissen über Menschen Macht sein kann. Und Daten zum Beispiel im Internet, wenn jemand Zugriff darauf hat, je nachdem, wie die Daten ausschauen und so weiter, dass das auch gewissermaßen Macht ist. Jetzt je nachdem, ob das irgendwie was zu, ja, wirklich der Wohnsituation ist oder wo jemand gerade ist oder auch so Vorlieben und so weiter. Also man hat schon mehr Spielraum zur Manipulation, würde ich mal so behaupten. Und das bedeutet ja auch irgendwie Macht. Und das passt dann wieder ein bisschen zu dem DDR-Thema. Also da hatten wir auch Wissen erspitzelt und so weiter. Und ich glaube, heutzutage ist da auch relativ viel möglich, wenn man nur wollen würde, wie viel man da so über zum Beispiel auch Spotify herausfinden könnte.
Volle Zustimmung.
Warum ich jetzt diese Sprachnachricht für das Thema ausgewählt habe? Mhm. Ich finde, sie ist die perfekte Einleitung für mein Fazit heute. Und das sage ich jetzt schon.
Okay. Ja, wir können dann auch aufhören. Es ist eh eine volle Woche.
Die Politiker jetzt, ja, die zur Wahl anstehen, die haben meiner Meinung nach absolut keine Macht. Keine echte Macht.
Das ist interessant. Warum nicht?
Katharina die Große, ja.
Die hatte noch Macht.
Die hatte Macht. Nein, also Katharina die Große finde ich ja interessant.
Ja.
Ich habe die irgendwann mal gegoogelt und ich habe mir gedacht, was weiß ich eigentlich über Katharina die Große? Und dann ist mir aufgefallen, ich weiß nur, dass die irgendwas mit Pferden hatte. Und
gleich bei Pornhub eingeben.
Und dann habe ich mir ein paar Dokus von ihr angeschaut.
Mhm.
Und das Krasse an ihr war, die hat das Volk verstanden.
Mhm.
Sie hatte eine unglaubliche Empathie für das Volk und auch für alle, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Also sie wusste ganz genau, wen kriegt sie für was.
Mhm.
So, und das ist jetzt aber super lange her und Katharina die Große ist jetzt nicht mehr ganz so zeitgemäß.
Aber kann ich da was ergänzen?
Ja.
Die Geschichte, die du sagst, sie hätte was mit Pferden gehabt, ne?
Mhm.
Das ist genau das, was ich meinte mit Macht des Erzählung. Sie war dadurch, wie sie war, eine Bedrohung für Männer. Und Männer haben gesagt, na gut, dann erzählen wir über sie, dass sie was mit Pferden hat. Das ist erstunken, das ist einfach Fake News. Da war nix. Da ist noch, also ich meine, ich kann meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ne?
Aber die war schon ein schlimmer Finger.
Ja, meinst
sagen
du?
Sagen wir es mal so. Sie hat schon viele Affären gehabt.
Ja, aber doch nicht mit Pferden, Iris.
Nein, nicht mit Pferden, mit Typen. Die wusste ganz genau, wie sie was kriegt. Aber was sie hatte, war Empathie.
Ja.
Und was mir komplett im Wahlkampf fehlt, absolut, ist Empathie.
Ja.
Und ich mache das an so ein paar Dingen fest.
Mhm.
Wir schaffen es nicht, einen modernen Wahlkampf zu führen, wo auch mal wirklich, ich sag mal, alle Technologien mit einbezogen werden und nicht nur so einbezogen werden, dass man auch mal irgendwie auf TikTok ist, sondern dass man das Medium versteht und die Sehnsucht dahinter bei den Leuten, die es benutzen, ja, versteht.
Das ist eh ein Riesenstichwort, was ein eigenes Kapitel zum Thema Votes und Politik verträgt. Sehnsucht. Es gibt keine Erzählung, die aus einer Sehnsucht, aus einer Vision hier gerade geboren ist. Keine Partei, kein Politiker, keine Politikerin stellt sich hin und sagt, wir wollen doch gemeinsam das hier, wo wir wirklich sagen, oh ja, das klingt gut. Das klingt wirklich gut. Ja, das wollen wir. Niemand tut das. Niemand.
Nein, ich habe auch das Gefühl, die sind alle nicht so gut durch die Krise gekommen.
Ja.
Und ich muss jetzt für die da sein. Das wird mir die ganze Zeit kommunikativ erzählt.
Ja, das ist die Mitleidswahl 2021.
Das ist es wirklich diesmal. Weil wenn wir jetzt mal ganz oberflächlich auf alle Kampagnen schauen,
ja,
jede Kampagne erzählt doch, kämpf für mich, damit ich dann was durchsetzen kann. Und ich denke mir, ey Alter, kämpf für mich, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Ja. Mach jetzt mal hier die Sachen klar.
Mach du deinen Job, damit ich meinen machen kann.
Genau,
ja,
mach mal deinen Job.
Ja.
Und dann, wenn du dir die Interviews anguckst und das, was da so erzählt wird. Nehmen wir nur das Wort Digitalisierung.
Mhm.
Und ich würde schon sagen, wir haben in vielen Bereichen sehr viel Ahnung. Aber wir sind jetzt nicht die absoluten Cracks und Nerds.
Ja, wir könnten jetzt keinen zweiten Computer-Chaos-Club gründen.
Ja, Blockchain ist jetzt hier noch nicht so ganz angekommen. Ja, ja. Aber wir wissen, was es ist.
Ja.
Und selbst wir sind viel kompetenter als diejenigen, die dafür zuständig sind. Und das macht mich fertig, wenn ich das sehe.
Ja.
Weil das erinnert mich immer an unsere Zeit hier bei Arouse, wenn wir teilweise Leute eingestellt haben für einen bestimmten Bereich, zum Beispiel als Social Media Manager oder irgendwie sowas.
Mhm.
Und die sollten mir was beibringen.
Mhm.
Die sollten Wissen mitbringen. Und ich habe dann gemerkt, nach ein paar Wochen, das kannst du vergessen, da bist du die ganze Zeit besser.
Ja.
Dann hast du da kein Vertrauen und bist genervt. Und genau exakt das gleiche Gefühl habe ich gegenüber dieser Wahl und der Politik aktuell.
Ja. Verstehe ich das richtig? Die wissen nichts oder zu wenig und haben deshalb keine Macht. War das deine These? Die haben alle keine Macht?
Ich höre mich an wie so ein Schwurbler. Die haben doch gar keine Ahnung da oben.
Ich weiß alles besser, habe ich auf YouTube rausgefunden.
Ja, genau. Ich habe nachts auf YouTube habe ich mir so ein paar Filmchen angeguckt. Nein, ich meine das halt so in bestimmten Bereichen. Guck mal, wir sind in Digitalisierung sind wir irgendwie europaweit vorletzter Platz.
Mhm.
Wir haben letztes Jahr schon gesagt, dass wir ernsthaft drüber nachdenken, ob das überhaupt dann Sinn macht langfristig. So eine Agentur und in dem Modell, in dem wir gerade sind,
ja,
als eine kleine Agentur, ob das in Deutschland überhaupt Sinn macht. Und ich finde es voll schade, dass man sich darüber Gedanken machen muss.
Wir haben tatsächlich oft 2018 von Bulgarien gesprochen,
ja,
und von Rumänien. Nicht als
besseres
ernsthaft.
Internet.
Genau.
In Frankreich hätten wir das erste Jahr steuerfrei bekommen, das zweite Jahr 50%. Wir hätten voll die Hilfen bekommen. Wir haben in Deutschland nichts bekommen. Gar
wir
nichts.
Wir haben in Deutschland
noch nicht mal Internet
bekommen und richtige Probleme bekommen.
Ja.
Und eine Menge Skepsis auch bekommen.
Aber der viel wichtigere Punkt für mich ist ja die fehlende Empathie.
Ja.
Und wenn du wirklich was nach vorne treiben willst,
mhm,
eine Vision hast, Macht haben möchtest, dann brauchst du Empathie, finde ich.
Aha, also es ist nicht mal das Fachwissen, die Kompetenz, also vor die Wahl gestellt, Empathie oder Internet. Dann wählst du Empathie. Und
genau,
das jetzt auch mal Empathie im Sinne von Wissen über andere und nicht kaltes Wissen, sondern auch Mitfühlen mit anderen. Ja.
Genau.
Im Sinne der Frage, die du da vorhin eingespielt hast. Das ist es, was hier hauptsächlich fehlt und weshalb du sagst, die haben alle keine Macht. Richtig?
Genau.
Okay.
Ich möchte ein Beispiel nehmen. Mhm. Nehmen wir doch mal AOC.
Ah ja, Alexandria Ocasio-Cortez.
Sehr gut ausgesprochen. Ja,
danke.
Ja.
Haben wir jetzt auch 20 Mal aufgenommen.
Bei ihr ist es zum Beispiel so, sie kommt aus super einfachen Verhältnissen,
mhm,
und sie weiß ganz genau, wovon sie spricht und wofür sie kämpft und welche Vision sie hat. Also sie hat eine ganz klare Message.
Mhm.
Und was ich an ihr so mag, sie hat verstanden, wie dieses Infinite Game, von dem wir mal gesprochen haben,
mhm,
ja, also dieses unendliche Spiel, wie das funktioniert.
Ja.
Sie macht einen bombastischen Wahlkampf. Sie ist zum Beispiel auf Twitch Und dann bringt die jungen Leuten beim Zocken Politik bei.
Ach, Iris, das können Deutsche auch. Philipp Amthor, der macht das ganz klasse.
Der macht Schabernack.
Der macht Schabernack da, ja.
Aber da ist der Unterschied.
Die Empathie.
Philipp Amthor macht Schabernack.
Ja.
Und erzählt halt 0,0 was Echtes,
ja.
Ehrliches.
Und hat auch null Empathie mit den Leuten. Das ist schon das Stichwort. Ich finde, da hast du ein gutes Stichwort. Das ist ein ganz spürbarer Unterschied, ob jemand wirklich mit dir fühlt und sagt, ich verstehe deine Situation. Das muss man ja nicht mal sagen. Wenn man es lebt, dann ist das für alle sofort spürbar. Oder ob es einfach nur ein taktisches Mittel ist, zu sagen, wo halten die sich auf? Ach, auf Twitch. Na, dann gehe ich da auch hin. Und das, Iris, kennen wir aus der Werbung. Wenn Kunden sagen, hey, unser Produkt, das sollte doch am besten da und dort stattfinden. Geht doch mal, mach doch damit mal was auf TikTok. Und dann machen wir Vorschläge, was auf TikTok damit passieren soll. Und dann kommt da, ja, nee, das ist uns zu wild. Also.
Total, es ist auch nicht nur ein Politikproblem, es ist ja ein Branchenproblem. Aber da kommen wir gleich dazu.
Ja.
Gehen wir zurück zu AOC. Sie ist, wie gesagt, auf Twitch, zockt. Dann geht sie letzte Woche zur Met Gala, weil sie ganz genau weiß, dass wir uns ja auch sehr gerne dann irgendwelche Outfits von dieser Met Gala anschauen, ein bisschen judgy unterwegs sind, ein bisschen urteilen wollen, ist das ein gutes Outfit oder nicht. Und sie zieht das perfekte Outfit an mit Tags, The Rich.
Ja.
Ich glaube, jetzt kam irgendwie raus, dass sie, glaube ich, ihre Steuern nicht bezahlt hat oder so. Da weiß ich nicht, ob das Fake News sind.
Das weiß ich auch nicht.
Aber egal. Sie hat das kommunikativ gut gelöst. Ja.
Ja. Okay, richtig. Wir reden nur über den kommunikativen Aspekt.
Wir sind heute kommunikative Experten. Ja?
Keine inhaltlichen Politikexperten.
Oder?
Das wird bei Thilo Jung übrigens auch so werden.
Ja.
Wir reden da über die Kommunikation. Für die politischen Fakten und Hintergründe und Inhalte werden Thilo und Wolfgang zuständig sein.
Da haben wir die dafür.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das finde ich so klasse, dass sie Medien anders nutzt und wirklich den Zugang zu jungen Leuten sucht, weil dadurch entsteht ja auch Charisma.
Ja.
Es geht ja nicht darum, dass man Empathie dadurch zeigt, indem man sagt, hey, wie geht's dir? Im Sinne von, okay, wenn ich andere frage, wie geht's dir, dann bin ich empathisch.
Und dann innerlich abwarten, wann der andere endlich die Antwort gegeben hat, auf wie geht's dir, damit man endlich anfangen kann, selber zu erzählen.
Genau. Sondern sich wirklich für die anderen interessiert. Es ist ja immer eine Win-Win-Situation, weil man selber dadurch besser und schneller wächst und viel verändern kann. Und ich glaube auch übrigens, dass AOC, die wird mal eine Präsidentin. Da bin ich mir sehr sicher inzwischen.
Ich habe jetzt ein Angebot für eine Idee.
Mhm.
Wenn ich dir zuhöre, was du da gerade sagst, über eine Vision, über echte Empathie und das Ganze hier im Kontext von Couple of Votes mir gerade überlege, dann komme ich auf folgende These. Wenn es dir nicht gelingt, eine eigene Vision davon, wie die Welt durch dein Zutun aussehen soll, wie sie sich verändern soll, wenn du das einfach nicht schaffst, weil du nichts zu verändern hast, zum Beispiel, weil du schon reich geboren wurdest, gute Beziehungen hast, was soll sich denn da groß ändern noch oder so, ja, was auch immer der Grund dafür ist, dann kannst du das ja auch nicht verkaufen. Also was verkaufst du stattdessen? Dass die anderen schlecht sind. Meine Behauptung ist, jede Kampagne in der Geschichte der Menschheit, die zum Zentrum hatte, die anderen sind schlecht, tut das deshalb, weil sie selber keine Vision hatte. Weil sie selber gar nichts Eigenes zu erzählen hatte.
Und das ist der nächste Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wir stehen auf Geschichten.
Mhm.
Wir haben uns früher schon Geschichten erzählt. Ich meine, okay, sehr, sehr streitbare Meinung, die ich jetzt hier habe. Religionen sind Geschichten.
Warum? Was ist daran streitbar?
Also, ey, Matthias, ich wurde in der 5. Klasse, ja, wurde ich mal fertig gemacht, weil ich gesagt habe, Adam und Eva ist irgend so eine Story, die alle hat irgendwie einen Apfel gegessen, aber die Scheiße muss ich doch jetzt hier nicht glauben. Yes. Weil ich das so formuliert habe, ist einer aus meiner Klasse heulend aufgestanden und hat mich gefragt, wie es sein kann, dass ich nicht an Adam und Eva glaube.
Ah, du warst so ein richtiger Christopher Hitchens an deiner Schule. So ein richtiger radikaler Atheist.
Nein, das war ich auch nicht, aber ich fand das schon damals sehr bedenklich, wenn man wirklich 1:1 an diese Stories geglaubt hat. Ich habe einen älteren Bruder. Und im Kindergarten ging es immer darum, dass bei Knight Rider es ja voll schlimm war, wie er dann geblutet hat und was da alles passiert ist und dass das Auto voll cool redet. Und als ich Und als ich den Kindern dann immer gesagt habe, also den Kindern, ich war selber ein Kind, also den anderen, dann gesagt habe, nee, das ist Ketchup und das ist einfach nur eine Story, weil so hat mein Bruder mit mir immer die Sachen geguckt. Er hat mir immer direkt gesagt, Iris, das ist nicht echt, weil ich habe auch geheult, wenn jemand gestorben ist.
Bei Knight Rider.
Ja, klar, habe ich
bei Knight. Dass jemand gestorben ist.
Ja, und dann war ich auch immer diejenige, die jetzt hier alle desillusioniert. Und das bin ich bei TikTok immer noch, wenn ich dann die Tierfakten jetzt mache.
Richtig. Da sagen die Leute auch, wie kannst du meinen Glauben zerstören?
So sieht's aus.
Jetzt wissen wir aber auch alle, warum Schwester Renata dich eigentlich verprügelt hat. Es war nicht ein Puzzle, das du nicht gelöst hast, sondern es war das Puzzle des Lebens, das du für alle gelöst hast, Iris. Dafür gibt es Schläge von religiösen Fanatikern, ganz klar. So, wie kommen wir jetzt von hier aus wieder zurück zu Couple of Votes?
Ich wollte ja gar nicht darüber jetzt reden, ob Religion Geschichten sind oder nicht.
Ach so, okay.
Sondern,
wolltest es nur fallen lassen.
Ja. Dass wir auf Geschichten stehen.
Ja.
Und eine gute Kampagne ist eine gute Geschichte.
Und jetzt bin ich komplett bei dir, wenn du sagst, die haben alle keine Macht, weil wir in der letzten Folge so ein bisschen auf den Punkt gekommen sind, Geschichten sind Macht. Und auch das ergänzend zu dieser Frage, die du vorhin eingespielt hast, wo sie gesagt hat, nee, schon Wissen, es macht das Wissen über die anderen, über die Leute, über die ich Macht haben will, dass ich sie verstehe, wo sie sich aufhalten, wie ich sie erreiche, wie ich sie in Zielgruppen clustere und denen dann und so weiter, ja? Mhm. Ja, das Wissen, dafür ist die Voraussetzung. Aber wenn ich das dann hab, dann brauche ich Geschichten.
Okay, ich gehe jetzt mit dir die Parteien durch, ja? Welche Geschichte haben dir die Grünen erzählt?
Die Grünen, die Message, Menno, wir wollen auch mal. Wir sind auch desillusioniert genug jetzt, um zu regieren. Wir haben keine großen Träume mehr. Und Sonnenblumen für alle. Das haben mir die Grünen erzählt.
Finde ich gut.
Deren Slogan war ja, bereit, weil ihr es seid.
Da würde ich jetzt gerne einsetzen.
Ja.
Ich würde gerne kommunikativ auf das Ganze draufschauen. Mhm, ja? Mir haben die Grünen die ganze Zeit gesagt, ey, wir haben jetzt hier eine Chance. Wir können loslegen, ne? Aber du musst dafür kämpfen, Iris. Du musst jetzt, bitte mach das. Und dann kommt auch noch der Spot raus, ne? Und dann sind die alle fix und alle in dem Spot, ne? Und man sieht den Corona so richtig an. Und dann denke ich mir, boah, scheiße, Mann, das ist aber viel Arbeit für euch zu kämpfen. Da ist viel los. Ich kann die Therapie nicht bezahlen. Ich weiß nicht, wie ich das alles jetzt hinkriegen soll, wie ich jetzt noch meine Arbeit hinkriegen soll. Ja. Das hat mir der Wahlkampf gesagt. Und das hat mich fertig gemacht. Okay, lass uns jetzt mal die Parteien durchgehen, ja? Mhm. Welche Geschichte hat dir die CDU erzählt?
Die CDU hat mir gesagt, gemeinsam gegen Wissenschaft. Mhm. Durch uns die Sintflut. Und Sintflut lol. So ein bisschen. Die Richtung. Und ich finde, der beste Slogan für die CDU hätte sein können, für Kohle tun wir alles. Und das finde ich gut wegen der Doppeldeutigkeit.
Ja, nicht schlecht.
Denn das haben sie ja auch durch ihr Verhalten wirklich an den Tag gelegt.
Ja.
Das Jahr ist ja geprägt von einem Korruptionsskandal nach dem anderen.
Ja. Ich fand bei der CDU im Wahlkampf Leonardo DiCaprio am besten.
Wer das nicht zuordnen kann, muss sich nochmal unsere letzte Folge anhören.
Der war für mich der überzeugendste.
Der war ja nicht mal für die Öffentlichkeit gedacht, Iris.
Ja.
Das war ja ein Versehen, dass du das sehen durftest.
Ja, aber der hat mich überzeugt. Der war der Einzige, der echt war.
Du hast recht und das hat auch nochmal verkörpert, ist doch eh alles zu spät. Die Welt geht doch eh vor die Hunde, lass nochmal koksen und feiern. Ja, das passt zur Union. Ja.
Mir hat die Union permanent im Wahlkampf kommunikativ gesagt, ey, scheiße, Mann, wir haben jetzt 16 Jahre regiert, wir haben ein perfektes System, wir haben uns da alle so untereinander aufgebaut. Ich kenne jeden, mit dem ich da meine Gelder hin und her schieben kann.
Ja.
Ich weiß, wo ich hingehen muss. Jetzt sicher bitte meinen Job. Jetzt ohne Scheiß, ich habe keinen Bock, dass ich da jetzt eventuell keine Arbeit mehr habe. Und das ist jetzt mir viel zu viel Stress, auch noch irgendwelche Stellen aufzubauen, damit ich noch verbeamtet werde, falls ich doch abgewählt werde.
Und mich mit diesem Internet mal auseinanderzusetzen.
Das ist alles viel zu stressig.
Ja.
Bitte wähl uns jetzt und du darfst dann auch irgendwie existieren.
Und wir versuchen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das, was sich sowieso ändert,
ja,
das versuchen wir auch rückgängig zu machen und aktiv zu bekämpfen.
Und das Allerbeste ist, du darfst dann auch in der Fabrik arbeiten gehen, wenn Corona sein sollte. Das ist kein Problem, wir lassen dich raus, wir lassen dich frei, solange du arbeitest. Ja. Das hat mir die CDU gesagt,
ja, permanent. Schöne Geschichte, schöne Vision.
Das war die Geschichte, die bei mir ankam. Mhm. Wie war es bei der SPD?
Lange Zeit hatte ich da den Vibe, wir wissen es doch auch nicht, was das so die Geschichte ist bei der SPD. So ein bisschen CDU in Rot, also auch korrupt, nur ein bisschen geschickter. Schweigen ist Gold, lass weiter merkeln, das hat funktioniert. Vielleicht auch so der perfekte Slogan von der SPD wäre für mich, glaube ich, gewesen, wir sind wieder an der Reihe. So ein bisschen rückblickend auf die Geschichte. 16 Jahre schwarz, jetzt wieder rot. So geht das Spiel. Aber mehr Inhalte habe ich nicht von denen mitbekommen. Gar nichts. Das ist deren Geschichte.
Also mir hat die SPD erzählt, Olaf Scholz macht wieder Sport. Oder endlich Sport.
Was? Echt?
Ja.
Wo macht der Sport denn? Das ist an mir vorbeigegangen. Inwiefern, wo macht der Sport?
Der war natürlich nirgendwo zu sehen, wo er Sport gemacht hat.
Okay, ich dachte schon, ich hätte was verpasst.
Aber ich glaube, der hat für seine Fotoshootings und so, ne, hat er sich jetzt so ein bisschen aufgebrezelt.
Ach komm, da gibt's auch Photoshop, Iris.
Ja, aber der hat jetzt auch so seine Auftritte gehabt und dann hat er sich so als, ich sag jetzt mal, Mr. Handsome positioniert, so, die männliche Merkel, derjenige, der immer schweigt. Mhm. An seiner Stelle würde ich auch schweigen, in den Skandalen, in denen ich da verwickelt wäre, ne. Das finde ich schon krass bei der SPD.
Aber das ist schon, das ist bei dir ähnlich wie bei mir, ne? Das ist schon die ganze Geschichte.
Ja, da Schweigen, ist gar keine Vision, gar nichts, sondern es ist einfach nur ein Schweigen und so, ja komm, wir machen jetzt einfach mal weiter. Das war ja jetzt auch schon eine anstrengende Zeit, so, ne?
Ja.
Da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie laut und unangenehm werden, sondern einfach mit Schweigen zum Sieg.
Ja.
Was haben dir die Linken gesagt, Matthias? Welche Geschichte haben dir die Linken erzählt?
Die Linken erzählen die konsistenteste Geschichte. Die erzählen nicht eine nur für einen Wahlkampf einmal, sondern seit sie überhaupt bei mir auf der Bildfläche sind, erzählen sie mir erstens, wir sind sehr zerstritten. So, wir sind uns innerlich eh nicht einig. Und dann haben sie halt ihre Dauerbrenner-Themen. Sie haben sich bemüht, es mal wirklich wegzuschieben von bei uns ist Identität alles. Da geben sie sich Mühe, das mal zu lassen. Aber sie sind immer noch ein bisschen unterwegs mit so einer Art Slogan, alles andere ist rechts. Und als Gegenstück zur FDP sagen mir die Linken, der Marx regelt das.
Der finde ich gut. Ja. Aber ich muss sagen, die Spots von den Linken waren gut. Es gab zwei. Mhm. Ich kann mich jetzt konkret an den einen erinnern.
Ja, ich glaube, den meisten ist der eine geläufig. Ein Mann, der 16 Jahre auf einer Insel verschollen war, richtig?
Genau.
Und dann zurückkommt und feststellt, wie wenig sich eigentlich geändert hat in den letzten 16 Jahren. Kannst du jetzt Essen mit dem Fahrrad liefern lassen? Mit einer App. Das war der Spot. Ja, der blieb im Gedächtnis und der war halt auch tatsächlich der einzige kreative Spot.
Ja, mir haben die Linken kommunikativ, ja. Mhm. Dadurch, dass die Spots ganz gut waren, haben sie mir so erzählt, wir sind ein bisschen jünger, wir achten so auf die Probleme, die es jetzt aktuell gibt. Mhm. Aber dennoch kam bei mir nicht an, ob sie echte Antworten darauf haben. Mhm. Wie gesagt, ich gehe nicht auf die Inhalte ein, ne? Mir geht's jetzt rein kommunikativ. Was die Linken mir die ganze Zeit erzählen ist, wir haben eine Community. Es gibt Leute, die uns wählen und wir sind eine starke Community. Und ja, wähl uns doch auch. Und für mich ist da halt keine Geschichte drin, ne?
Ja, ich würde dir recht geben. Das war jetzt auch gerade mein erster Impuls. Das ist ja aber auch keine Geschichte. Bei den Linken würde ich noch am allermeisten den Ansatz einer Geschichte spüren. Die gehen ran und sagen, gucken wir uns mal an, wie es ist. Es ist ungerecht verteilt. So. Dieser Satz alleine, ich kenne keine Person, die Argumente zustande bringen könnte, um das zu widerlegen. Das stimmt ja. Das ist objektiv korrekt.
Aber dann geht's ja, dann streiten die sich ja, genau, und so und genau. Dann kommt da auch nicht mehr so viel dann bei rum, ja. Es geht ja nicht darum, dass du die erreichst, die du eh schon erreichst, sondern dass du anfängst, eine größere Masse von dir zu überzeugen.
Ja.
Und dafür brauchst du halt etwas, wofür du kämpfst, eine Vision.
Jo. Haben sie auch nicht.
Die war auch nicht da.
Gut, dann fehlt FDP.
Ja, also welche Geschichte, Matthias, hat denn die FDP für dich?
Die FDP erzählt auch konsistent, ähnlich wie die Linken, über eine lange Zeit hinweg schon. Geld regiert die Welt, warum also nicht wir? ich glaube, sie sind auch so als Reaktion auf das, was andere sagen, sagen sie, die armen Reichen, lass die in Ruhe.
Ja, auf die wird immer so eingedroschen.
Genau. Ich glaube, ich würde als Slogan der FDP für dieses Jahr geben, dann esst doch Kuchen. Marie Antoinette hat, als man ihr gesagt hat, das Volk hungert, das Volk hat kein Brot mehr, dann hat sie gesagt, ja, wenn sie kein Brot haben, warum essen sie keinen Kuchen? Weil sie so den Kontakt verloren hatte zu den Realitäten, wow, des Volkes, dass das ihre ernst gemeinte Antwort war. Und ich finde, das passt gut zur FDP. Dann esst doch Kuchen. Wenn es euch stört, dass wir den großen Unternehmen alles begünstigen, den Superreichen zu noch mehr Reichtum verhelfen, ja, dann esst doch Kuchen.
Finde ich gut. Kommunikativ sagt mir die FDP, Kubicki.
Lindner und der Alki.
Das. Ey, ohne Scheiß. Also beim Kubicki muss ich ganz ehrlich sagen, was ein Opfer. Ich möchte ihn jetzt hier auch nicht fertig machen, ne? Weil wenn Menschen, das ist jetzt das Problem, was ich habe. Mhm. Ich habe dann auch so auf Twitter gesehen, wie die Leute auf Kubicki also draufgehen.
Ja, eingedroschen haben, ja.
Ich kann das nicht machen, weil ich weiß, der ist krank. Mhm. Und wenn jemand krank ist, dann sollte man nicht gut mit der Person umgehen, aber
Iris Gartner,
auch nicht schlecht.
Das ist dein Wahlplakat. Wenn jemand krank ist, dann sollte man nicht gut mit der Person umgehen.
Nein, aber also ich sag jetzt nicht hier, man kann dem Kubicki alles durchgehen lassen, weil er krank ist, aber seine Zeit ist leider vorbei. Ja. Das ist sehr schade, das zu sehen. Und das ist auch etwas übrigens, was man aus der Branche manchmal sieht. Die Leute altern nicht so gut, mhm, weil dann sind dann zu viele Sachen im Spiel, die nicht so gesund sind, wie viel Stress, viel Druck, viel Alkohol, vielleicht auch Drogen. Dann macht das Gehirn halt irgendwann mal nicht mehr mit. Und was ich da bei Kubicki leider sehe, ist halt jemand, der hat jetzt keine Finesse mehr in seinem Denken oder... Ja, ich sehe House of Cards aus der Kneipe halt, ne?
Ja, also. Und guck mal, das Problem, was mir die Geschichte der FDP ja auch erzählt, mit dem alles dreht sich ums Geld, mhm, da steckt ja dann auch drin, wir sind doch alle käuflich, ne? Das, wofür wir stehen sollen, das können wir ja auch verkaufen. Und da wird man halt unglücklich. Das ist auch so ein bisschen das, was ich bei Kubicki sehe. Er ist mir das erste Mal überhaupt aufgefallen. Da haben zwei Politiker im Bundestag nacheinander die AfD versucht fertig zu machen. Der erste war Cem Özdemir. Und der hat sie anhand von Fußball versucht zu attackieren, die AfD, und hat gesagt, ihr seid ja nicht mal für Deutschland. Erinnerst du dich daran?
Mm-mm. Da fühle ich mich auch als Fußballfan persönlich angesprochen. Dazu gehört unsere großartige Nationalmannschaft. Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen und nicht unserer deutschen Nationalmannschaft. Gehen Sie es doch zu!
Das ging dann ein bisschen viral und die Leute haben Cem Özdemir gefeiert dafür, dass er die AfD kaputt macht. Und ich dachte mir, hä, aber anhand von Fußball, ist das jetzt das Niveau? Und kurz danach hat Kubicki die AfD kaputt gemacht. Und das hat überhaupt nichts mehr mit Fußball zu tun, sondern da hat ein intelligenter Mensch gesprochen und Argumente ausgepackt und die AfD aus Gründen vernichtet.
Sie haben sich, was Sie angeht, beschwert über Maßnahmen der Bundesregierung. Und jetzt kommen Sie und fordern die Bundesregierung auf, genau das zu tun, worüber Sie sich beschwert haben. Und das nenne ich intellektuell ziemlich erbärmlich.
Da war ja mir noch positiv aufgefallen. Das war's. Danach.
Ja, es kann in ein paar Jahren halt viel passieren, ne? Hm. Und dann auch so Fotos von sich machen zu lassen mit dem Springer Verlag, wie man gerade einen Wein trinkt und dann erzählt, ja, während dem Lockdown war ich noch selber in der Kneipe.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, das kannst du alles erzählen und kannst damit gucken, dass du deine Wählerschaft da bekommst von den Leuten, die Corona gegenüber skeptisch stehen.
Ja.
Aber taktisch ist das wirklich nicht so klug, weil er, ich sag jetzt mal, in der Masse relativ schwach dasteht. Du hast da jemanden, dem es wichtig ist, viel zu trinken, in der Kneipe zu sein. Er lichtet sich auch noch weiterhin mit Alkohol ab. Hm. Ich finde schon, dass es da so Generationsunterschiede inzwischen gibt, mhm, wo eine jüngere Generation einen anderen Umgang mit Drogen und Alkohol hat, einen besseren Umgang, mhm, einen reflektierteren, aufgeklärteren Umgang. Und ich glaube, viele junge Leute wissen einfach, dass es super wichtig ist, mit seinem Körper gut umzugehen. Gerade wenn du in einem krassen Job bist. Mhm. Also du musst da funktionieren. Und bei Kubicki ist die Dauermessage seit einiger Zeit, der braucht Hilfe, richtig professionelle Hilfe.
Iris, das ist ein richtiger Power-Move, was du gerade machst. Das ist ja gar nicht mehr auf der Ebene, den anderen zu respektieren, als Mitmenschen, den man auf Augenhöhe kritisiert für das, was er sagt und wie er es sagt, sondern du stehst so drüber und diagnostizierst
Ich finde das schade.
Ja, ja. Aber
ich will ihn auch nicht fertig machen.
Nein, tust du damit auch nicht. Das ist nur der maximale Diss, die maximale Entmachtung eines Menschen. Wenn man sagt, Mensch, es tut mir leid. Ich habe das in der Schule schon gelernt, dass das Krasseste ist, was man jemandem sagen kann, wenn er sich schlecht fällt, dass man sagt, du tust mir so leid. Das ist richtig fies.
Ja, er tut mir auch leid, ja. Weil ich wirklich denke, das ist nicht tragbar leider mehr. Ja. So. Und das ist wahrscheinlich sein letzter Wahlkampf, den er mitmacht.
Meinst du?
Na klar. Also wenn das so rasant weitergeht, dann ist das in 4 Jahren. Ich, ganz ehrlich, Leute, ich bin im Kiosk groß geworden. Ich hab so viele Menschen, jetzt ganz kurz mal ernst, ne? Ich hab so viele Menschen ins Grab begleitet. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die gestorben sind. Weil sie viel getrunken haben, weil sie viele Drogen genommen haben. Und dann siehst du halt so einen Verfall.
Ja.
Und ich glaube, dass wir jüngeren Leute uns dessen mehr bewusst sind als die Leute früher. Deswegen tut mir das manchmal wirklich leid, wenn ich das sehe.
Ja.
Weil ich einfach weiß, die haben nicht das Bewusstsein dafür, was sie sich da eigentlich selber antun.
Also selbst bei einer geldgeilen Opportunistenpartei wie der FDP ist bei dir eigentlich Mitleid. Deine Reaktion.
Und ich glaube, Matthias, ich habe echt die Philosophie, dass hinter den meisten Menschen von uns keine Arschlöcher stecken.
Ja, das denke ich auch.
Ich glaube wirklich sogar wirklich so 80%, die sind schwer in Ordnung, theoretisch.
Ja.
Aber wir sind oft in so strukturellen Dingen gefangen. Und ich kenne das doch auch selber von mir. Wenn ich Tag und Nacht mit Leuten zusammengearbeitet habe, die eigentlich sehr wesensfremd von mir sind, dann hat das ein bisschen auf mich abgefärbt. Dann war ich plötzlich auch so. Dann war ich irgendwann mal knallhart. Dann war ich irgendwie so, dass ich sehr seltsame Werte bekommen habe. Natürlich habe ich das immer wieder selber aufgebrochen und habe gemerkt, ich möchte das ja gar nicht. Aber du fängst an, so ein Denken zu bekommen. Und deswegen schaue ich mir manchmal die anderen an, auch Leute aus der CDU, die in ihrem System gefangen sind und denke mir, vielleicht steckt da gar nicht so das Riesenarschloch dahinter, sondern jemand, der leider jahrelang in seltsamen Strukturen groß geworden ist, die einfach auch nicht gesund sind. Zumindest sage ich jetzt mal aus der Sichtweise, wie wir es sehen.
Ja.
Das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Ich habe gar keinen Bock, Hörern zu sagen, was sie morgen wählen sollen.
Ich habe letztes Mal kurz Žižek, Slavoj Žižek, erwähnt. Ich würde ihn gerne nochmal auspacken hier, weil er auch eine Sache erzählt, die, finde ich, zu Couple of Votes passt.
Mhm.
Und er macht das, wie auch bei dem letzten Beispiel, wo ich einen prügelnden Vater erzählt habe, auch hier geht's wieder um Familie und um Kindeserziehung. Früher hat man einem Kind ohne schlechtes Gewissen gesagt, heute geht's zur Oma, du kommst mit. Und das Kind hatte die Wahl, mitzukommen und sich drauf zu freuen. Oder mitzukommen und das Scheiße zu finden, dass es heute zu Oma geht. Und er sagt, ein postmoderner Vater sagt zum Kind, du weißt, wie sehr dich die Oma lieb hat. Wir würden gerne zu ihr zu Besuch fahren und uns freuen. Und sie würde sich auch freuen, wenn du mitkommst. Aber nur, wenn du wirklich willst. Und das Kind, das noch kein mündiger Erwachsener mit eigener Agenda im Leben ist, noch nicht weit genug eine eigene Partei zu gründen, ist plötzlich doppelt bevormundet. Nicht nur weiß es, dass es mitkommen muss, sondern es muss dazu, zweite Pflicht, auch noch wollen. Das ist mir schon oft begegnet, dieser Gedanke, dass eigentlich die geringere politische Freiheit die größere Freiheit fürs Individuum ist. Weil wir sagen können, ich habe meine Stimme abgegeben, ich habe gewählt, ich bin unzufrieden, aber wenigstens bin ich frei. Statt diese große Beteiligung, wo du dann immer sagst, ich bin immer noch nicht zufrieden, aber ich bin auch noch mit Schuld dran. Was denkst du darüber?
Das Problem ist ja, wir haben ja eigentlich 2 Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, gehe ich wählen? Und die zweite ist dann, was wähle ich? Dadurch wird es schwierig, dass wir überhaupt wählen gehen.
Aber Iris, das müsste doch sein wie mit zum Beispiel Essen. Das sind doch auch nicht 2 Entscheidungen. Esse ich überhaupt etwas? Und wenn ja, was?
Aber da ist der Unterschied, wenn du nichts isst, dann verhungerst du.
Richtig.
Und du hast eine Konsequenz.
Genau, aber wenn du nichts wählst, dann hast du auch eine Konsequenz.
Nicht wirklich.
Ja, du spürst sie nicht am eigenen Körper und nicht unmittelbar.
Genau, und das ist dann der Unterschied. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese 2 Entscheidungen haben, machen das viele Leute einfach nicht und gehen dann nicht wählen.
Gut, dann haben wir doch eine ganz einfache Lösung. Wer nicht wählt, darf auch nichts essen, damit man es am eigenen Körper spürt.
Ich habe heute mit meinem Bruder drüber gesprochen. Mein Bruder ist 8 Jahre älter als ich. Mhm. Und er findet es so faszinierend, wie politisch die heutige junge Generation ist. Und findet es total toll. Mhm. Und meint dann auch immer, er würde sich wünschen, dass es bei ihm so gewesen wäre. Aber er sagte auch immer, wir waren alle total hohl. Wir waren richtig dumm. Wir waren überhaupt nicht politisch interessiert und wir haben uns nur für Markenklamotten und dumme Spiele und so weiter interessiert.
Ja.
Und ich finde, bei uns war das ansatzweise auch noch so.
Ja, genau.
Also wenn ich mich so an früher erinnere, dann waren wir auch nicht sonderlich politisch.
Mhm.
Und heute ist es halt ganz anders. Und ich glaube, dass das eine schöne Richtung ist, in die wir da gerade gehen. Dass wir spielerisch mit Politik umgehen, dass wir spielerischer mit Wissen umgehen, dass wir nicht mehr sagen, hey, wir haben jetzt ein ernstes Format, wir haben ein lustiges Format, sondern dass dann auch ein YouTuber ein guter Journalist sein kann.
Genau. Ich würde schon behaupten, dass diese zunehmende Politisierung von jüngeren Generationen ganz viel mit unserer vernetzten Welt zu tun hat.
Ja.
Wir bekommen fast zeitgleich mit, was zum Beispiel Klimawandel bedeuten kann auf der Welt.
Ja.
Auch was Armut bedeuten kann.
Ich wäre halt richtig hohl, wenn ich nur das Fernsehen aktuell hätte.
Das stimmt.
Weil nicht ansatzweise die Dinge geklärt werden, die wir im Internet finden. Jetzt höre ich mich schon wieder an wie so ein Schwurbler.
Ich habe genau dasselbe gerade gedacht.
Wie das, was ich da auf YouTube gefunden habe, diesen Film. Nein, also wenn von guten Quellen, von
KenFM, also von da.
Nein, aber wie kann ich denn das sagen?
Ach, weißt du was? Ich warte gerade darauf, danach sagen zu können, ich möchte Medienkompetenz als Schulfach machen. Als ein Pflichtfach.
Ja.
Weil ist wirklich wurscht, welchen Beruf du ergreifst. Ohne Medienkompetenz kannst du knicken.
Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dann zum Beispiel im Fernsehen es über die Jahre hinweg so war, dass man ja auch ja nicht den Zuschauer überfordern soll.
Mhm.
Dass er das ja alles sehr gut versteht. Das Internet hat das halt nicht. Wenn du die richtigen Quellen für dich hast, dann kannst du super viel lernen, du kannst super viel. Ey, das ist echt ein Problem gerade, Matthias, wenn ich die ganze Zeit sage, die richtigen Quellen. Das kann man total falsch auslegen. Wir brauchen dafür Wörter. Gibt's dafür Wörter?
Ja, KenFM. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das selber auch, ich habe es sogar beim Zuhören, dass man vorsichtig ist, nicht missverstanden zu werden, dass wir hier meinen,
ja, so bilde dich doch
auf der YouTube Academy. Deswegen meinte ich auch gerade, lass es doch pauschal auf Medienkompetenz jetzt mal bringen.
Ja.
Du sprichst vom Anspruch, von der Überforderung oder Unterforderung, dass man so maßlos unterfordert wurde im Fernsehen und heute dein Level an Informationen, an Komplexität der Informationen, die du aufsaugen kannst, entscheidest du halt im Internet selbst.
Ja, genau. Das finde ich diesen herausragenden Unterschied. Und ich habe mal gelesen neulich, dass wir unser Wissen, wenn unser Gehirn was Neues lernt, ne, dass das exponentiell wächst.
Ja.
Das heißt also, dass diese Verknüpfungen, wie wir Informationen miteinander verknüpfen, dass das exponentiell hochgeht und gar nicht so linear, stückchenweise.
Ja.
Und das erklärt auch, warum die jüngeren Generationen heute einfach viel komplexer sind.
Ja, ich finde, dass alle Wahlkampfnarrative, über die wir ja jetzt schon ein bisschen gesprochen haben, was haben die Parteien uns eigentlich für Geschichten erzählt?
Mhm.
Hoffnungslose Unterforderungen vom menschlichen Gehirn.
Ja.
Als ob wir wirklich richtig mies negativen IQ hätten. So im sechsstelligen Bereich negativ. Wie kann man denn so runtergebrochen? Oder auch was wir jetzt vorhin schon als eine Erkenntnis hatten, wenn ich zum Kernstück meiner Kampagne die Diffamierung meiner Gegner machen muss, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich nichts zu erzählen habe, dass es nichts gibt, wohin ich arbeiten möchte. Das ist doch eine ganz simple Erkenntnis.
Aber dann kommt ja immer wieder das Klassische, was wir ja auch aus der Werbung kennen. Wenn es dann heißt, ja, Matthias, du verstehst das.
Ja, ja.
Du gehörst ja zu denen. Aber ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, wenn du jetzt zum Beispiel im Kiosk bist, ne?
Mhm.
Und dann hast du super viele verschiedene Leute aus super verschiedenen Zielgruppen.
Ja.
Und ganz oft war das halt sehr ähnlich, wenn die jetzt zum Beispiel sich jetzt dann den Wahlkampf anschauen, dass alle in ihren eigenen Worten ein bisschen das sagen können, was so das Gesamtproblem ist.
Ja.
Dass eine Perspektive fehlt, dass keine Vision da ist, dass eine Empathie fehlt und dass dann selbst da Fernsehsender oder irgendwelche Agenturen immer noch denken, dass Menschen das nicht verstehen, dass wir das so manipulieren können, das ist schwierig geworden. Unsere Zeit ändert sich.
Ich habe da noch einen Grund, woran das liegen könnte, dass das immer so falsch eingeschätzt wird. Kann es sein, dass einfach zu viele Leute, gerade in der Politik und auch in den Medien, im Fernsehen und so weiter, verwechseln Bildung und Intelligenz? Dass sie denken, das wäre irgendwie dasselbe. Es gibt natürlich Schnittmengen. Und natürlich werden Menschen, die intelligent sind, können sich leichter bilden oder Leute, die einen ganz einfachen Bildungszugang haben. Aber das heißt nicht, dass das Synonym ist. Das eine ist das andere. Man merkt es an den vielen Beispielen von Leuten, die hochgebildet sind und die dümmste Scheiße von sich geben. Wir haben schon einige Beispiele in unseren Folgen gebracht. Und andersrum, Leute, die sehr, sehr ungebildet sind und die eine solche Intelligenz, das wird dann oft abwertend Bauernschleue genannt. Und ich finde, das ist total falsch. Die sind intelligent. Und das muss nicht dasselbe sein wie gebildet.
Ja. Ich habe mir auch so Statistiken angeguckt. Und was sich in diesem Wahlkampf so geändert hat, ist ja auch, dass wir uns so sehr für, ich umschreibe es mal mit der dritten Person. Wir interessieren uns für die sogenannte dritte Person. Das sind zum Beispiel Berater.
Ja.
Wer berät denn die Politiker? Wer sind die Agenturen hinter den Kampagnen?
Genau.
Wen gibt's da noch? Wen gibt's da noch? Was war das für ein Satz gerade?
Auf wen hören die da oben?
Ich habe heute gelesen bei Zeit Online, dass seit 2017 die Bundesregierung für externe Berater mehr als 1 Milliarde Euro ausgegeben hat. Und jetzt kann ich so ein bisschen aus der Branche sagen, was man sich immer so untereinander erzählt. Man sagt immer, ja, wenn du ein Etat von der Bundesregierung bekommst, das ist besonders lukrativ.
Ja.
Da steckt das Geld. Und das finde ich so absurd, weil das sind ja Steuergelder.
Ja, als ich angefangen habe, mit in der Werbung zu arbeiten, war das für mich auch eine der größten Überraschungen, als du mir das erzählt hast. Da gab es eine Kampagne, die Bundesregierung ausgeschrieben hatte. Die Message war, nutzt mehr Fahrräder. Und dafür wurde ein Pitch ausgeschrieben.
Und es ist erstmal super schwierig, überhaupt in solche Ausschreibungen reinzukommen. Man muss super viele Kriterien erfüllen. Und dann gibt es auch Leute, die sich mit diesen Ausschreibungen auskennen. Agenturen haben teilweise wirklich Leute eingestellt dafür.
Ja.
Dass sie sich mit diesen Ausschreibungen so auseinandersetzen, dass man auch eine Chance hat.
Ja.
Natürlich ist da auch sehr viel Raum für Korruption.
Ja, klar.
Also mal ganz ehrlich, wenn man sich das dann teilweise anschaut, was da gemacht wird.
Was dabei rauskommt, ne?
Ja, und das ist totaler Mucks. Zum Beispiel die Impfkampagne. Mit
Thomas Gottschalk.
Nee, das war nicht Thomas, das ist der andere.
Ja, Günther ja auch.
Der zweite Thomas Gottschalk. Genau. Und dann war der Typ ja noch nicht mal geimpft. Und dann einfach so dämliche Fotos, einfach mit so einem Pflaster da drauf, nach dem Motto, das wird uns alle überzeugen.
Ich habe jetzt mal eine Frage, Iris. Manchmal habe auch ich eine kleine Verschwörungstheorie in mir. Und die lautet, kann es nicht sein, dass es manchmal Maulwürfe gibt, die selber politisch gegen das arbeiten, wofür sie dann eigentlich arbeiten sollen, wofür sie bezahlt werden? Also zum Beispiel der Grünen-Spot mit dem Volkslied. Kann es sein, dass der Vorschlag kam und durchgesetzt wurde von jemandem, der die Grünen ganz schlimm findet und sich gedacht hat, na gut, aber dann mache ich halt einen Spot, der total schrecklich ist, wofür man die Grünen eben nicht mehr wählen will, wenn man den Spot sieht?
Ich glaube, ganz ehrlich, der ist wirklich ernst gemeint, der Spot.
Oder mit der Impfkampagne, dass da ein Querdenker dahinter saß, der gedacht hat, ich nehme jetzt einfach so jemanden wie diesen zweiten Thomas Gottschalk, Günther Jauch.
Nee, da kann ich dir sagen, das ist auch ernst gemeint mit der Kampagne. Weil da sitzen dann Leute und die sagen, hey, wir nehmen jetzt zum Beispiel Günther Jauch. Der ist ein Publikumsliebling. Wenn der sich impfen lässt und Erna sieht das an der Bushaltestelle, dann wird sie sich auch impfen lassen. Das ist die Argumentation.
Ich denke, wenn ich mit Günther Jauch eine Kampagne für einen Impfstoff machen würde, dann würde ich es auch im Wer wird Millionär-Setting machen. Dann würde ich ihn hinsetzen, dass er einen Kandidaten befragt und sagt, wobei handelt es sich um einen Impfstoff? A. Altmodischer. B. Aktueller. C. Moderner. Oder D. Zeitgemäßer.
Also ich hätte gerne den Publikumsjoker.
Sind Sie da sicher? Kommen Sie da nicht von alleine drauf?
Zeitgemäßer?
Loggen wir ein. Ja, war jedenfalls für mich auch eine große Überraschung, dass Kampagnen für den Bund so gut bezahlt sind in der Werbebranche. Ich dachte, die sind extra sparsam, weil es ja Steuergelder sind.
Nein.
Und der Privatsektor so reich wird. Naja. Iris, ich habe im Vorfeld gesagt, wir machen die Folge Couple of Votes und ob es Fragen oder Input gibt, ein paar, die sich auch gedoppelt haben, habe ich gesammelt und würde die jetzt mal im Schnelldurchlauf noch durchgehen.
Okay.
Anna hat gefragt, ob das Wahlgeheimnis eigentlich eine gute Sache ist. Glaubst du, es wäre gut, das aufzuheben?
Meine persönliche Meinung wäre, na klar, transparent damit umgehen. Mhm. Aber das habe ich auch mal beim Gehalt gedacht. Und habe dann jedem erzählt, wie viel ich verdiene. Mhm. Und hatte danach einige Feinde, ne? Mhm. Weil ich das komplett unterschätzt habe.
Weil du so wenig hattest, ne?
Ja, ich hatte sehr wenig.
Das Arschloch hat nichts. Du hattest Feinde in der FDP danach.
Nee, und ich hab einfach komplett unterschätzt, wie andere sich dann fühlen, wenn sie checken, das kann doch nicht sein, ich bin viel länger hier und verdiene viel weniger, was hier los? Mhm. Dass man dann nicht nur Freunde hat. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann mit dem Wahlgeheimnis ein bisschen ähnlich ist. Das
kann doch nicht sein. Ich bin hier schon so lange und ich wähle immer noch nicht die Grünen. Ja.
Genau. Aber dass das missbraucht wird. Mhm. Deswegen finde ich ein Wahlgeheimnis okay, weil es Leute schützen kann. Aber ich persönlich fände eine Welt, die transparenter ist, besser. Was denkst du?
Es ist halt eine klassische Persönlichkeitsrechtssache, die in Deutschland, da sind wir ja sowieso hyperempfindlich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind das geheimste Land der Welt. Ich glaube, es gibt sehr viele Deutsche, denen es am liebsten wäre, dem Rest der Welt zu verschweigen, dass es uns überhaupt gibt.
Aber Payback-Punkte sammeln.
Ja, genau. Was ist mit Beziehungen trotz politisch extrem entgegengesetzter Ansichten? Hattest du sowas schon mal? Haben wir dazu als Couple of Votes irgendwelche Tipps, was man da tut?
In der Beziehung, na, schwierig. Ich habe Freunde, die ganz, also ich habe, ein Freund von mir ist zum Beispiel Friedrich Merz-Fan. Mhm. Und wir reden immer miteinander. Und der ist super. Also ich mag den echt gerne, obwohl er halt schräge politische Ansichten hat. Aber ich verstehe immer, was er eigentlich will. Mhm. Und dann verstehe ich ganz oft, wir wollen was Ähnliches. Aber wir haben beide einen komplett unterschiedlichen Weg.
Das ist aber schon schwer dann zusammenzubringen, ne? Wenn ich mir das vorstelle, ich wäre mit jemandem befreundet, der Friedrich Merz gut findet, da hätte ich die ganze Zeit Zweifel, ob wir denn in allen Lebensbereichen dasselbe sehen und fühlen und riechen und schmecken, ob wir überhaupt im selben Universum leben.
Ja, eben nicht. Und das finde ich dann spannend. Ich möchte dann herausfinden, warum und wo kommt das her und wie kommt er auf die Idee und warum denke ich so. Ja. Also ich finde es schon gut, mit den anderen da zu reden und sich auszutauschen. Aber in der Beziehung, die Sache ist, ich muss ja dann auch noch mit der Person schlafen.
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob ich das hinkriege.
Ey, Schatz, kannst du nicht wenigstens beim Sex deinen Arm runternehmen?
Kannst du nicht bitte die Springerstiefel ausziehen? Das ist so ungemütlich.
Die tun weh. Ich habe mich am Reißverschluss von deiner Bomberjacke gekratzt. Sag mal, bist das du oder ist das dein Basie?
Oh Gott.
Gehen wir lieber direkt zur nächsten Frage. Eine der häufigsten Fragen war nach strategischem Wählen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich kenne keine einzige Person, die glücklich ist mit der Aufstellung gerade. Die sagt, ja, bei den dreien, da finde ich jemanden, der meine Interessen vertritt.
Das ist nämlich das Problem. Ich habe auch niemanden kennengelernt. Ich kenne auch keine öffentliche Meinung, die sagt, das ist klasse.
Richtig.
Bis auf, wenn's Leute aus der Partei sind.
Genau. Sondern haben wir ja strategisches Wählen als ganz klares Thema gerade. Ist es sinnvoll, genau deshalb eine kleine Partei zu wählen, die noch nie im Bundestag war, damit sie mal reinkommt und lernen kann, wie es geht, damit wir eine neue große Partei bei der nächsten Bundestagswahl haben, die sich bewiesen hat? Ist es sinnvoll, genau das nicht zu tun, weil es viel zu wichtig ist gerade und deshalb einer der drei Parteien, deren Kandidatinnen hier gerade die Trielle machen, die Stimme zu geben, weil es so wichtig ist?
Also ich denke, wir müssen damit einfach leben, dass Deutschland sehr langsam ist. Deutschland ist sehr viel langsamer als andere Länder in vielen Bereichen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal strategisch so wählen, dass wir die großen Parteien wählen, die wir haben wollen, anstatt die kleinen reinzuwählen. Und bei der nächsten Wahl dann erst die kleinen reinwählen, die man gerne drin hätte.
Warum? Weil es dann weniger wichtig ist als jetzt?
Ich glaube, jetzt ist es total wichtig, wenn man wirklich Bock auf eine Veränderung hat, dass man strukturell anders daran geht, dass man wirklich guckt von den größeren Parteien, wer...
Was ist das geringste Übel?
Mit wem kann ich mich am ehesten von den größeren Parteien identifizieren? Mhm. Und dann sind vielleicht ein paar Strukturen anders und dann könnte man schauen, dass man die kleineren Parteien mit reinwählt, die man gerne hätte.
Ich bringe an der Stelle, glaube ich, kurz was rein, weil sehr viele bei dieser Frage, wie soll ich wählen, soll ich strategisch wählen und so, an den Wahl-O-Maten denken. Ich habe den dieses Jahr nicht gemacht, aus dieser strategischen Überlegung her. Also, ich habe eine App gefunden, die ist in irgendeinem Artikel erwähnt worden. Ich wurde neugierig, habe sie runtergeladen und genutzt. Die heißt die Democracy App. Warum Englisch, obwohl deutsche Politik, weiß ich nicht. Ich kann die empfehlen, wenn man sagt, ich wähle strategisch eine der Parteien, die sowieso schon etabliert und im Bundestag sind. Denn im Unterschied zum Wahl-O-Maten, im Wahl-O-Mat werden Sachen gefragt und dann Antwortmöglichkeiten vorgegeben, die nichts mit realer Politik zu tun haben müssen. Das sind einfach Gesinnungsfragen. Wie stehst du zu diesem und jenem Thema? Und die Antwortmöglichkeiten werden zum Teil von den Parteien, haben wir von Thilo gelernt, schöne Grüße, von den Parteien selber formuliert oder die Formulierungen mit angepasst. Das ist gar nicht so aussagekräftig, was du mit einem Wahl-O-Mat machst. Aber diese Democracy-App, die gibt dir Bundestagsabstimmungen über Gesetze im Wortlaut, dass du dich wirklich einmal reinlesen kannst, oh, dieses Gesetz interessiert mich, da habe ich wirklich ein eigenes Interesse. Und dann kannst du über dieses Gesetz abstimmen. Und zwar nicht nur, ich finde das gut, ich finde das nicht gut, sondern auch, ich enthalte mich. Und die App zeigt dir dann an, wie groß deine Übereinstimmung mit den Parteien ist, die bereits im Bundestag sind. Das finde ich eine ziemlich gute Sache. Würde ich auch in den Shownotes verlinken.
Finde ich sehr gut.
Iris, eine Frage, auf die wir wahrscheinlich beide keine Antwort haben, wie unser politisches System eigentlich ist. Was ist, wenn 0 Personen wählen würden? Ich habe als ersten Gedanken gehabt, hey, das passiert doch eh nicht, weil die Parteien selber wählen doch auch. Und das ist ja ihr eigenes Interesse. Und dann ist einfach nur die Frage, wer von denen die meisten Mitglieder hat. Aber denken wir es mal als Gedankenexperiment so weit, dass wirklich selbst die nicht mal wählen würden. Weißt du, was dann passiert? Wird die Wahl dann wiederholt?
Ich weiß es nicht. Deswegen, also ich würde das als Zuschauer fragen.
Richtig, würde ich dann auch. Habt ihr eine Ahnung? Dann schickt es uns. Dann sagen wir das am Anfang der nächsten Folge, was dann passieren würde. 0 Personen gehen zur Wahl. Eine letzte Frage noch. Diskussionen mit Eltern über Parteien und Politik. Hattest du sowas schon mal?
Ja, schon oft. Bei uns ist das ja nicht so in der Familie, dass das dann so, wie soll ich sagen, akademische Unterhaltungen über Politik. Es ist eher einfacher, ne? Wir versuchen, den anderen zu verstehen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz schön ist bei mir in der Familie.
Ja. Ich habe in meiner Familie ganz interessante Diskussionen über Politik oft. Nicht unbedingt welche, die mich verändern, wo ich dann hinterher sage, oh, interessant, ja, neue Perspektive kennengelernt. Nee. Ja. Ich kenne die Perspektive dann meistens. Aber trotzdem ist es so ein gutes, wer findet gerade die stärkeren Argumente oder hat neue Informationen oder so. Das macht dann Spaß. Nicht allen in der Familie. Ich habe eine Schwester, die rausgeht, sobald das Wort Politik fällt. Dann ist sie sofort weg. Aber naja. So, Iris. Jetzt haben wir eine Folge gemacht. Ich hoffe, trotz aller Ernsthaftigkeit, trotz aller sehr politischen
Inhalte. Ja, heute war es mal eine politische Folge. Ja. Es ist aber auch Wahl.
Und wir hatten das, glaube ich, ganz früh angekündigt, dass wir das machen werden. Zur Bundestagswahl eine Folge Couple of Votes. Das war schon früh versprochen.
Aber wir haben nicht so die ganzen, wer war eigentlich ein richtiger Shitmover mit den ganzen Recherchen? Wer macht hier eigentlich was?
Das die Kapazität ist, haben wir auch nicht. Aber wir haben darüber gesprochen, dass die Kampagnen generell daraus bestanden haben, den Gegner zu verunglimpfen und dabei uns als Wähler und Wählerinnen komplett unterfordern.
Ja, aber es wird immer mal wieder Folgen geben, wo wir ein bisschen nähere Details mal beschreiben.
Richtig.
Apropos Recherche, Matthias.
Ja.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ne? So das Zitat von Marie Antoinette.
Ja.
Das hat die gar nicht gesagt. Das ist wie bei Katharina der Großen.
Mit den Pferden?
Ja.
Das ist Fake News gewesen?
Das ist Fake News.
Ah, habe ich nicht gewusst.
Ja.
Aber es passt zu ihr trotzdem.
Das ist Labeling, was du da machst.
Die hatte so einen Lebensstil. Dann ist das einfach ein Satz, der ihr angedichtet wurde, weil er so gut gepasst hat.
Na gut.
Genauso wie ich in der FDP anpasse, weil er so gut passt.
Hast du ein Outro?
Ich habe ein Outro. Ich habe einen Spot geschrieben. einen Wahlwerbespot, den wir gerne gehört hätten und nicht gehört haben.
Okay, ich bin gespannt.
Für unsere Partei, für deine und meine. Bist du bereit?
Mhm.
Okay. Wumms, Deutschland. Ihr mögt keine hohlen Phrasen, wir auch nicht. Ihr fühlt euch verarscht, wenn das schlagkräftigste Argument für eine Partei ist, dass die anderen alle scheiße sind. Geht uns auch so.
Das geht auf jeden Fall.
Wir wissen doch alle, dass Klimaschutz das allerwichtigste Thema gerade ist. Selbst die, die es nicht gerne hören. Und klar ist es toll, wenn da jeder einzelne Mensch mitmacht. Aber wenn das schon unser höchster Anspruch ist, dann frustrieren wir uns doch nur selber. Das Thema muss in die Wirtschaft, konsequent. Wollen wir da nicht einfach mal internationale Standards setzen, Deutschland? Wie wäre es denn damit? Klappt das, indem wir ausschließlich problemorientiert damit umgehen? Wir sagen nein, das klappt nur mit Wumms. Dasselbe gilt für Digitalisierung, Bildung. Ich zähle das jetzt nicht alles auf. Alle Themen, überall brauchen wir Tempo und Konsequenz. Wumms.
Aber so Tempo, Konsequenz und so, da fängt es jetzt auch schon an.
Naja, du hast doch selber gesagt, Deutschland ist so lahm.
Ja, aber wir können es doch kürzer texten.
Nee, ich habe noch...
Klimaschutz, Wumms. Okay, Digitalisierung,
aber pass
Wumms.
Auf, ich hab noch ein Ende von dem Wahlwerbespot.
Okay.
Politik ist in der Praxis oft heimliches Geschacher mit Machtspielchen voller Neid, Gier und Geiz. Wäre schön, wenn es anders wäre, aber die Politik macht die Gesetze, also können gerade die Mächtigen auch Gesetze zum persönlichen Vorteil auslegen, umgehen oder sogar formen. Und deshalb wollen wir, je mehr Macht, desto mehr Transparenz. Wir lassen Shit-Moves und Power-Moves nicht einfach durchgehen. Wir wollen Gesetze, die von allen Ämtern die Verantwortung verlangen, die sie auch tragen. Wir brauchen Skin in the Game. Das muss uns doch selber schaden, wenn wir Schaden anrichten. Kein weiteres Rumgelaber, wir brauchen Wumms.
Ich werde den Leuten übrigens jetzt nicht sagen, dass sie wählen gehen sollen.
Auch nicht Wumms?
Ja, Wumms sollen sie schon mal gar nicht wählen, weil die Partei gibt's noch nicht. Dann wäre das schon wieder eine verlorene Stimme.
Sehr klug zu Ende gedacht, Iris, ja. Das ist richtig.
Aber... ich glaube an umgekehrte Psychologie und ich glaube, wenn wir jetzt sagen, geht wählen.
Dann gehen sie alle nicht.
Dann haben sie keinen Bock. Ich kenne die. Ich kenne die. Deswegen,
Leute,
habt einen guten Sonntag.
Ja.
Genießt den Sonntag. Macht was Schönes. Bin gespannt, was rauskommt. Ich hab euch lieb.
Ich euch auch. Ciao.
Tschüss.